NDR Blue Nachtclub Überpop.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nachtclub Überpop hier bei NDR Blue mit Birgit Reuter alias Biggie Pop am Mikrofon. Das Thema heute: Mode, Popkultur und Gesellschaft. Es geht um Trends und Stile und was sie über unsere heutige Zeit aussagen. Und ich freue mich wirklich sehr, hier einen ganz tollen Gast im Studio zu haben, nämlich Antonia Valentina Herbort, freiberufliche Journalistin, Expertin für Mode und Popkultur. Sie ist Content Creatorin und Social Media Beraterin mit Spezialisierung auf die Gen Z, also die Generation, die so von 1995 bis 2010 geboren ist. Aber es geht auch noch weit darüber hinaus. Wir reden über Nostalgie und Zukunft, über konservative Strömungen, queere Lebenswelten und Feminismus. Wir reden über Körperbilder und ikonische Kunstfiguren, über Macht und Mode, Zielgruppen und Schockstrategien und über Vielschichtigkeit und Gleichzeitigkeiten. Und hier in meiner Sendung ist es schöne Tradition, dass die Gäste Musik mitbringen. Los geht's mit Lana Del Rey, Video Games.
Swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take that body downtown. I say you the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on, go play a video game. It's you, it's you, it's all for you, everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you, tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two. Only worth living if somebody is loving you. Baby, now. Singing in the old bars, swinging with the old stars, living for the fame. Kissing in the blue dark, playing, pulling wild dots, video games. He holds me in his big arms, drunk and I am seeing stars, this is all I think of. Watching all our friends fall in and out of old clothes, this is my idea of fun, playing video games. It's you, it's you, it's all for you, everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you, tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two. Only worth living if somebody is loving you. Baby, now you do. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. Only worth living if somebody is loving you. do.
Lana Del Rey mit Videogames hier beim Nachtclub über Pop mit Biggie Pop am Mikro. Zu finden ist der Song auf ihrem zweiten Album Born to Die aus dem Jahr 2012. Als Hollywood Sadcore wird die Musik auch beschrieben. Darüber und über viele andere Themen spreche ich mit meinem heutigen Gast, mit Antonia Valentina Herbort. Es geht um Mode, Popkultur und Gesellschaft. Sie ist Journalistin und Content Creatorin, Social Media Beraterin und sie hat studiert Modejournalismus und Medienkommunikation an der Akademie für Mode und Design in Hamburg, plus noch einen englischen Bachelor gemacht in Fashion Management und Kommunikation. Und ich persönlich, ich ziehe immer ganz viel Inspiration aus den sozialen Medien, bei mir vor allem aus Instagram, also sei es Popkultur, K-Pop, BookTok, Trends, Nerd-Themen. Und da bin ich eben auch auf Antonia gestoßen, weil sie so ganz punktgenaue, kluge und aber auch humorvolle Analysen macht von Trends, von Mode, was das mit unserer Gesellschaft zu tun hat. Und das schaue ich mir wahnsinnig gerne an, weil es eben auch so runtergebrochen ist für alle, also jetzt nicht nur für die High-End-Fashion-Avantgardisten. Und damit ganz herzlich willkommen, Antonia.
Vielen, vielen Dank. Hallo.
Antonia, unter Antonia Valentina HH hast du auf Instagram und TikTok mehr als 100.000 FollowerInnen. Wie hast du denn dieses ganze eigene Format überhaupt entwickelt?
Tatsächlich habe ich während meines Studiums beim Tagesspiegel ein Praktikum gemacht. Und dort durfte ich ganz früh viele Themen selber auch vorschlagen, beziehungsweise wurde oft bei jüngeren Themen gefragt. Zum Beispiel, warum haben denn jetzt alle Mädels lange falsche Nägel? Und dann hatte ich meine ganzen Seiten abonniert und meine ganzen Notizen und Newsletter etc. Und dann hat das Praktikum aufgehört und dann saß ich da und mir wurden trotzdem andauernd die Themen reingespült, beziehungsweise, wie du schon gesagt hast, man wird permanent mit Popkultur konfrontiert, man braucht nur über die Straße gehen und die Augen aufmachen und dann sieht man, wie die Gesellschaft sich verhält und lebt. Und es ist mir irgendwie immer schon aufgefallen und dann wollte ich irgendwo hin damit und habe tatsächlich bei TikTok einfach mal ein Video darüber gepostet, wie ein Trend entsteht, nämlich, dass es nicht immer organisch ist von der Straße weg, sondern auch ganz schön klug instrumentalisiert wird von großen Firmen zum Beispiel. Ich fand das einfach einen Mehrwert, weil viele das einfach gar nicht wissen. Und dann habe ich da ab und zu mal was gepostet. Es lief dann auch teilweise ganz gut und habe dann weiter studiert, habe mich an großen Journalistenschulen beworben, wo ich bei fast allen in der letzten Runde rausgeflogen bin, nebenbei in der Gastronomie gearbeitet und habe dann festgestellt, ich muss mich jetzt irgendwo bewerben. Ich habe zwar eine günstige kleine Wohnung, aber so geht es auf ewig nicht weiter. Und habe dann in den Beschreibungen häufig gesehen, ne, Medienkommunikation, da hätte ich mit Leuten zusammengearbeitet, die eigentlich mehr oder weniger das machen, was ich gerne machen würde. Ich habe auch mal ein Praktikum bei der Bunte zum Beispiel gemacht und habe einfach schnell gemerkt, ich stehe zwar ganz gerne auf der anderen Seite auch, journalistisch, aber ich hätte auch Lust, in der Medienbranche mitzumischen, muss man ganz ehrlich so sagen. Und habe deswegen Anfang Dezember gesagt, ich poste jetzt jeden Tag ein Video. Und wollte mir eigentlich damit beweisen, dass es nicht klappt, weil ich einfach nicht in 10 Jahren denken wollte, ich habe es ja nie mal richtig versucht, es einmal wenigstens 30 Tage durchzuziehen. Und dann habe ich 2 Wochen das gepostet, ist gar nichts passiert und dann nach 2 Wochen lief es auf Instagram dann auf einmal richtig, richtig gut. Über Silvester diesen Jahres hatte ich dann gleich meine 20.000 Follower, im Januar dann 30.000 und dann ist es exponentiell sehr schnell gewachsen und ich habe mir quasi selber bewiesen, dass es eigentlich klappt, auch wenn ich eigentlich allen beweisen wollte, dass es nicht klappt, denn ich habe tolle Leute in meinem Umfeld, die immer gesagt haben, mach das doch und es war eher aus Trotz heraus, dass ich zeigen wollte, man kann nicht einfach das machen und daraus dann einen Beruf machen, ihr sagt, das alles liegt mir und jetzt hat es tatsächlich geklappt.
Super, ja, also es geht ja jetzt sogar so weit, dass du dann Anfang des Jahres angefragt worden bist, ein Buch zu schreiben. Da werden wir auch noch drüber sprechen. Also ganz rasante Entwicklung im Moment bei dir. Lass uns mal über den Song reden, den du mitgebracht hast. Videogames von Lana Del Rey. Du hattest mir vorab erzählt, das war so ein musikalisches Erweckungserlebnis für dich. Warum?
Absolut. Also ich erinnere mich ganz genau an den Moment. Bei mir ist immer sehr, sehr einfach zu rechnen. Ich bin 2000 geboren, also war ich 12. Und meine Mutter hat meinem Stiefvater diese CD geschenkt damals. Und er hat es angemacht. Und irgendwie hatte ich so ein richtiges Momentum und dachte mir, das ist toll. Und dann habe ich ihm die direkt geklaut und habe dann irgendwie so Anfang der Pubertät traurig in meinem Kinderzimmer gesessen und das gehört und hatte so total viel Gefühl in mir, was sicherlich auch mit der Pubertät zusammenhing. Aber das hat es auf jeden Fall in dem Moment genau richtig getroffen. Und ich glaube, das ist häufig bei so Liedern, die man immer wieder hört, die treten irgendwie in Resonanz mit einem Gefühl, was man sowieso gerade schon hat. Und daher kam dann meine Begeisterung für Lana Del Rey. Da konnte man dann auch schon wahnsinnig viel über sie lesen. Die hat ja auch eine spannende Lebensgeschichte irgendwie. Und daraus
ja, sie
hinaus
hat ja irgendwie Philosophie studiert, glaube ich, ne? Oder auch als Sozialarbeiterin gearbeitet. Also so ganz unterschiedliche Bereiche auch erkundet.
Ist super spannend. Also man weiß auch immer nicht so richtig, was alles jetzt stimmt und wie das mit ihren Eltern ist und so. Aber leicht hat sie es, glaube ich, auf jeden Fall nicht gehabt. Und daraus, würde ich mal sagen, hat sich dann so ein eigener Musikgeschmack bei mir entwickelt. Ich bin aber auch sehr geprägt durch meinen Papa. Ich habe auch seine Plattensammlung, der ist sehr neue deutsche Welle 80er, auch aufgrund seines Alters natürlich, aber der ist da großer Fan und in die Richtung ging es auch. Aber ich würde sagen, Lana Del Rey war mal das Erste, was mein ganz eigenes war.
Und wenn wir den Song jetzt heute anschauen, der ist ja jetzt auch 2011 veröffentlicht, dann 2012 aufs Album gekommen, ist ja auch schon eine ganze Weile her. Können wir da popkulturell, modetechnisch was rausziehen? Was kann man bei Lana Del Rey so ablesen, auch an gesellschaftlichen Strömungen?
Also ich finde Lana Del Rey gerade jetzt wahnsinnig interessant tatsächlich. Die hat ja gerade geheiratet. Das ist gar nicht so wichtig. Die ist jetzt aber voll wieder im Bild der Öffentlichkeit, hat auch sehr stark abgenommen. Da wird jetzt natürlich auch spekuliert, ob sie auch die Abnehmspritze genommen hat. Das ist nochmal ein Thema für sich, irgendwie zu sagen, warum ist man mehr im Bild der Öffentlichkeit, wenn man zum Beispiel wieder dünner geworden ist. Darauf will ich aber eigentlich gar nicht hinaus, hauptsächlich, sondern dass wir ja gerade ein absolutes Wiederfinden von so klassischer, konservativer, amerikanischer Ästhetik in der Popkultur, vor allen Dingen in der amerikanischen Popkultur sehen, auch auf den Laufstegen. Es ist alles natürlich auch durch Trump konservativer, es ist viel blondiert, es ist sehr klassisch weiblich, wenn man das so sagen möchte. Und auch in ihren Musikvideos, die auch ganz, ganz toll sind, meiner Meinung nach. Die hat sie selber so zusammengeschnitten am Anfang, die haben mich auch total abgeholt. Und da sind ganz wie diese ganz klassischen Symbole drin, eben Amerika-Flaggen, der Adler. Es ist alles sehr romantisch, romantisiert. Es ist auch diese Trailer-Park-Ästhetik teilweise sehr romantisiert, wo sie auch in der Kritik steht zu sagen, dass sie gar nicht aus diesen Verhältnissen kommt. Das ist grundsätzlich, glaube ich, immer eine interessante Debatte, inwieweit KünstlerInnen mit sowas spielen sollten. Aber gerade in diesem Moment, wo auch rechte Kreise ein Stück weit diese Ästhetik natürlich extrem für sich nutzen, muss man sich überlegen, inwieweit das noch Ironie ist. Ich kann da gar keine Antwort drauf geben. Aber ich denke, dass es kein Zufall ist, dass sie jetzt auch wieder im Auge der Öffentlichkeit auftaucht und eigentlich die Menschen auch immer gerne von ihr so klare Aussagen haben möchte, wie ich distanziere mich davon. Sie ist da manchmal so ein bisschen wischiwaschi unterwegs.
Also sie spielt damit, aber lotet auch Grenzbereiche aus, die womöglich sehr stark eben dann ins Konservative hineingehen oder ins Rechtskonservative und da auch so ein Amerika-Bild befeuern, ja, wie es jetzt eben auch durch Trump propagiert wird.
Absolut, auch diese Tradwife-Ästhetik, es gibt da schon grundsätzlich Parallelen. Sie ist da so ein bisschen in der Mitte. Also ich glaube, die ganz Konservativen, die finden sie jetzt auch nicht wahnsinnig toll. Die Frage ist nur, inwieweit es dann diese berühmte Pipeline zu solchen Ideen ist und ob das überhaupt so ist.
Tradwives müssen wir vielleicht kurz erläutern. Die Traditional Wives, also die Frauen, die so ein ganz traditionelles Leben jetzt eben in den sozialen Medien vorführen im Endeffekt und auch populär machen. Wir hören jetzt noch einen weiteren Song, den du mitgebracht hast, und zwar ein anderes Jahrzehnt, Meredith Brooks mit Bitch.
Bitch.
hate the world today. You're so good to me, I know, but I can't change. Tried to tell you, but you look at me like maybe I'm an angel underneath, innocent and sweet. Yesterday I cried. You must have been relieved to see the softer side. I can understand how you'd be so confused. I don't envy you. I'm a little bit of everything. I'll roll into one. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed. I'm your hell, I'm your dream, I'm nothing in between. You know you wouldn't want it any other way. So take me as I am. This may mean you'll have to be a stronger man. Rest assured that when I start to make you nervous and I'm going to extremes, tomorrow I will change and today won't mean a thing. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed. I'm your hell, I'm your dream, I'm nothing in between.
Mit Bitch, ein Song aus dem Jahr 1997, zu finden auf ihrem zweiten Album Blurring the Edges. Eine US-Singer-Songwriterin, die in den 90ern immer so ein bisschen zwischen Alanis Morissette und Sheryl Crow hing in der Wahrnehmung. Hier gehört beim Nachtclub Überpop mit Biggie Pop am Mikrofon und zu Gast Antonia Valentina Herbert. Es geht um Mode und Popkultur. Antonia, Bitch von Meredith Brooks. Ich war zuerst richtig überrascht, dass du den Song vorgeschlagen hast. Wie kam der hier auf die Playlist?
Also ich finde, das ist einer der genialsten Songs, die es überhaupt übers Frausein je gemacht wurden. Mich hat er irgendwie, ich weiß nicht, wenn ich ihn das erste Mal gehört habe, aber mich hat er direkt abgeholt. Und der hat sich wieder so in mein Bewusstsein jetzt wieder gewühlt, weswegen ich ihn heute mitgebracht habe, weil ich eine ganz, ganz tolle Freundin habe, meine beste Freundin, die hat ein Kind bekommen gerade. Und ich bin jetzt Patentante, was heißt gerade, auch schon ein Weilchen her, aber gefühlt eben gerade, weil dann ist man auf einmal Tante und die beste Freundin, die man eigentlich aus Partyzeiten kennt, ist auf einmal Mutter. Und dann habe ich den Song nochmal gehört, den hatte ich immer ewig in meiner Playlist und habe mich mit ihr so wahnsinnig viel über Mutterschaft unterhalten. Und die ist sehr intelligent und hat mir so viel emotional dazu erzählt, sodass ich nochmal auf einem ganz anderen Level mitfühlen konnte. Und sie hat mir auch erzählt, wie sehr die Gesellschaft sie als gut aussehende junge Frau, die jünger aussieht, als sie ist, in eine Schublade stecken möchte. Und da sind die Lyrics, das ist tatsächlich für mich so ein Song, den die Lyrics total ausmachen. Und diese Vielschichtigkeit, einfach verschiedene Rollen auch im Leben haben zu können, sehe ich gerade, jetzt kommen wir wieder auf unser Lieblingsthema, aber auf Social Media oft nicht gegeben, weil durch diese ganzen Nischenästhetiken, die ich eigentlich total toll finde, also als Kind, das selber in der Jugendzeit teilweise keine Freunde hatte, gibt es eigentlich nichts Schöneres, als dass Menschen, die früher vielleicht keinen Anschluss gefunden haben, jetzt durch Gruppen oder im Internet andere Menschen finden können, sich austauschen können, Subkulturen gründen können. Das finde ich eigentlich klasse, aber oft geht mit diesen Subkulturen auch so ein gewisses Bild einher und gleich so ein Charakter, also wie man sich verhält, wie man redet, wie man lebt, alles eigentlich. Und da fällt für mich manchmal einfach die Vielschichtigkeit des Menschen so über Bord. Also man kann gleichzeitig eine tolle Mutter sein, die auch Sticker-Etiketten mit dem Namen in die Gummistiefel klebt und gleichzeitig kann man eben auch total gerne mal Party machen oder ähnliches als Beispiel. Und ich habe das Gefühl, dass man als junge Frau oft einfach dazu gedrängt wird, sich zu entscheiden. Also auch stilistisch kenne ich so viele, die sagen, die einen total coolen Office-Look haben und dann aber sagen, jetzt ein weit ausgeschnittenes T-Shirt, das passt irgendwie nicht zu mir und die dann auch direkt immer den Kommentar gedrückt bekommen. Also man muss sich so wahnsinnig eng in irgendwas reinfühlen irgendwie, was eigentlich nicht realistisch ist als Mensch. Also da fühle ich, ich bin immer so ein bisschen erinnert an so Netflix-Seriencharaktere, die so wahnsinnig eindimensional geschrieben sind, die vorher einen Kleiderschrank hingestellt bekommen, wo alles perfekt zusammenpasst und da fehlt so dieses Lebendige, also vielleicht auch sogar Richtung KI denkend. Das kann eine KI oder eine AI, glaube ich, nicht, einfach in sich widersprüchlich auch zu sein. Und deswegen finde ich den Song so toll.
Die 90er Jahre, die waren ja auch stilistisch so ein Crossover-Jahrzehnt. Da ist ganz viel gleichzeitig passiert. Du hast jetzt gesagt, es geht eher in so Schubladen rein oder in so Festlegungen. Aber in meiner Wahrnehmung passiert ja auch ganz viel parallel. Also würdest du sagen, die Mode, die ist jetzt heute enger oder offener oder einfach anders?
Ich habe fast das Gefühl, dass die Gruppen sich so ein bisschen versteift haben. Also wenn man offen ist, dann ist man richtig offen und extrem offen und man ist immer offen. Also auch wenn ich an Freundinnen denke oder so, wenn die sich mal für irgendwas entscheiden, dann sind die immer die mit dem Minirock und immer die noch einen Spruch hinterher schießen. Und da denke ich mir immer so, ist das für die Situation angemessen? Muss das jetzt sein? Ich habe selber eine große Klappe, sonst würde ich ja wahrscheinlich nicht sitzen. Aber man merkt total, die haben das genauso wie die stillen, schüchternen, in irgendwie geschlossenen Kleidung immer das Gefühl, die müssen sich auf irgendwas festlegen. Und ich habe das Gefühl, ich war nicht dabei, aber dass es in den 90ern durchaus ging, an einem Tag vielleicht Baggy-Klamotten zu tragen und am nächsten vielleicht im Minirock dazustehen. Und das sehe ich heute nicht mehr so. Ich glaube, die Gruppen haben sich einfach sehr geschlossen, habe ich das Gefühl.
Du hast ja gerade auch vom Frausein an sich erzählt und wir hatten ja gerade auch schon das Thema von dieser Abnehmspritze Ozempic. Da würde ich gerne auch nochmal drüber sprechen, weil man sieht ja jetzt gerade wieder so einen Trend, nennen wir ihn Skinny Talk oder Clean Eating, also wo alles sehr dünn, auch sehr kontrolliert passiert. Waren wir da vor ein paar Jahren Richtung Body Positivity oder Body Neutrality, also dass man einfach auch seinen Körper ein bisschen neutraler betrachtet, waren wir da schon mal weiter?
Ich habe das Gefühl, dadurch, dass es jetzt so schnell wieder zurückgeschwankt ist, könnte man eigentlich nicht wirklich sagen, dass wir weiter gewesen sind, weil es eigentlich nicht so möglich ist, so viele Schritte so schnell zurückzugehen, würde ich jedenfalls denken. Ich glaube grundsätzlich, dass sich schon viel getan hat. Also ich merke auch, dass ich einfach unterschiedlichere Körperbilder sehe und die deswegen auch normal finde. Zum Beispiel muskulöse Frauen habe ich früher in meinem Alltag überhaupt nicht gesehen. Und als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, ach krass, und heute ist es total normal für mich. Aber ich glaube, dass durch diese Body Positivity Kampagnen, die Stars und irgendwie Topmodels gemacht haben und dann immer so getan haben, als würden sie wahnsinnig viel essen, viel verloren gegangen ist, weil die waren ja immer schlank. Also diese Menschen, die da mitgemacht haben. Also ich werde es in meinem Leben nicht vergessen, wie Heidi Klum irgendwie in dieser 1GNTM-Staffel, also Germany's Next Topmodel, alle 20 Minuten in den Döner gebissen hat und Pommes gegessen hat und es war irgendwie so völlig überzogen. Oder auch Bella Hadid, die, glaube ich, gesagt hat, sie isst irgendwie mehrere Pizzen am Tag oder so. Ich habe das Zitat jetzt nicht im Kopf, wo man einfach merkt, es geht so an der Lebensrealität total vorbei, weil die eigentlich gar nicht wissen, wie man das normal machen würde. Und ich glaube, dass durch diesen Hype darum viel von der Substanz kaputt gemacht wurde. Und auch, dass sich viele einfach veräppelt vorkommen, auch davon, dass jetzt auf einmal es wieder völlig in Ordnung ist zu sagen, dass man wahnsinnig auf sein Gewicht achtet. Ich finde so neutral dagegen überzustehen sehr, sehr gut. weil es irgendwie so diesen Druck rausnimmt. Weil natürlich, wenn einem suggeriert wird, man könnte den ganzen Tag Fastfood essen und ist alles super und man nimmt dann zu und man fühlt sich vielleicht unwohl, man auch mit einem gewissen Trotz reagiert. Also warum hat die mir das, mein großer Star mir das jetzt erzählt und jetzt fühle ich mich unwohl, dann mache ich jetzt erst recht Diät oder so. Also ich glaube, man muss sehr ehrlich damit umgehen und da sind wir vielleicht jetzt wieder mehr an der Ehrlichkeit zu sagen, ich esse eigentlich fast nichts. Das ist aber natürlich nicht gut.
Ja, du hast auch noch eine weitere Künstlerin mitgebracht, die auch sehr stark mit Körperbildern, also mit ihrem eigenen Körper spielt, den auch sehr provokant ausstellt. Und zwar Ikimel, da hast du den Song Bikini Grell mitgebracht. Wofür steht Ikimel für dich?
Also ich finde Ikimel als Künstlerin super interessant. Noch interessanter finde ich die Debatte um sie, denn ich fühle mich fast daran erinnert, ich war nicht dabei, aber an diese Satanic Panic, die es früher einmal gab. Grundsätzlich da ging es ja darum, dass irgendwie Musik gehört wurde, wo der Teufel verherrlicht wurde und dann im christlichen Amerika alle total durchgedreht sind. Und ähnlich habe ich das Gefühl, passiert das gerade mit Ikimel, denn sie rappt ja über Sex, über Drogen, über solche Themen und wirklich viele große Tageszeitungen und auch viele Eltern schlagen irgendwie die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, das ist ganz gefährlich und ganz schwierige Sachen werden da vermittelt. Und das kann man dahingestellt lassen, ob man das auch so sieht. Was aber Fakt ist, ist, dass Rapper und vor allem auch Deutschrapper das ja irgendwie in den letzten Jahrzehnten ohne Ende getan haben. Und ja, auch die standen in der Kritik. Aber so eine krasse Reaktion von der Medienwelt kann ich eigentlich quasi gar nicht unbeobachtet lassen. Und diese ganzen Songs, es ist ein bisschen, sie gehört schon zu dieser femininen Pop, Hyperpop-Ecke, die auch gerade auf TikTok sehr, sehr gut läuft und wo eben auch ganz viele junge Leute zusehen. Ich habe da neulich ein Video von einer Lehrerin gesehen, die sagte, dass irgendwie in der dritten Klasse da alle mitsingen, wo sie sich wahnsinnig drüber aufgeregt hat und tatsächlich der Künstlerin dann unterstellte, irgendwie die Jugend zu verpesten, wo ich mir halt aber auch die Frage stelle, warum sind Drittklässler auf TikTok? Ich glaube, da fehlt viel Medienkompetenz bei den Eltern. Ich finde es nur interessant, dass eine junge Frau, die irgendwie über Selbstbestimmung und körperliche Selbstbestimmung und ja auch Drogen und Sex rappt, nun heute in 2025 tatsächlich so ein riesiger Skandal ist.
Ja, der Song, den du mitgebracht hast, der ist zu finden auf der EP aus dem Jahr 2024 mit dem Titel Hat sie gesagt? Und ihr Debütalbum ist im Februar 2025 erschienen und es heißt, Achtung, Fotze, also ein Wort, das wir jetzt in dem kommenden Song auch mehrfach hören werden. Das wird oft interpretiert als so eine Rückeroberung oder auch so ein Rebranding eben dieses F-Worts aus so radikal weiblicher Perspektive. Hast du den Eindruck, das funktioniert, also so im Sinne des Feminismus oder ist das dann überinterpretiert?
Ich habe schon den Eindruck, dass das funktioniert. Ich glaube nicht, dass das Menschen über 25, sage ich jetzt mal, noch entlernen werden großteils. Ich glaube, da geht es eher um die neuere Generation. Bei denen habe ich aber auf jeden Fall das Gefühl, dass das funktioniert. Und ich finde das eigentlich ein kluger Umgang mit der Thematik an sich. Da kann man auch geteilter Meinung sein, aber es ist eben ein sehr abwertendes Wort für das weibliche Geschlechtsorgan. Und da wir solche Wörter nicht erfolgreich ausgerottet haben, was vielleicht unsere oder die Aufgabe der Älteren, die sich jetzt darüber aufregen, gewesen wäre, finde ich es okay, mal zu versuchen, das anders zu machen. Ob das dann funktioniert oder moralisch einwandfrei ist, ist eine andere Frage. Aber ich finde es einen völlig validen Versuch.
Und wenn wir uns die Mode von Ikimel angucken, wie äußert sich die ganze Thematik, also auch das Provokante in ihrer Ästhetik?
Also sie ist schon sehr körperbetont, hat schon auch diesen 2000er-Stil teilweise mit eben einem Tanga, der zum Beispiel rausschaut und kurzen Röcken. Auf TikTok gehen auch Videos von ihren Auftritten rum, wo es teilweise sehr wild zugeht. Und ich muss sagen, für mich ist es tatsächlich auch ganz schön, sowas mal miterleben zu dürfen, weil wir hören ja immer alle nur von den Zeiten, wo es auf Konzerten Tabus gebrochen wurden und Regelbrüche waren. Und man hat ja Ich meine, Kraftklub hat ja so schön gerappt, dass die Eltern mehr erlebt haben und mehr gekifft haben und mehr Drogen genommen haben und das alles früher so toll war. Und da muss ich einfach von einem persönlichen Aspekt sagen, ich finde es toll, mal was mitzuerleben, was ein Skandal ist. Ob das jetzt toll ist, was sie da auf der Bühne veranstaltet, das muss jetzt jeder für sich selber entscheiden. Aber es passiert was, es ist ein gesellschaftlicher Diskurs, der angestoßen wird. Dass man das nicht mit 10 Jahren gucken sollte, steht außer Frage.
Da hören wir jetzt rein. Bikini Grell von Iggy Mel.
Sie sagen, ey, du bist mir ein bisschen zu krass. Ich sag okay, lade nach und schieße mich ab. Bikini Grell, und der ist ein bisschen zu knapp. Denn ich bin offiziell die allergrößte Fotze der Stadt. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Was für Pferde Gutes kann für mich doch gar nicht schlecht sein. Lad mich auf ein Sekt ein, sonst darf es auch ein Scheck sein. Wenn ich in den Club komm, dann muss alles wie geleckt sein.
Von Iggy Mel hier beim Nachtclub Überpop mit Biggie Pop am Mikro. Mode und Popkultur ist das Thema. Antonia Valentina Herbort, Journalistin und Content Creatorin, ist zu Gast hier im Studio und hat eine tolle wilde Mischung an Songs auch mitgebracht. Als nächstes geht es mitten hinein in die 80er und zwar ganz Wien von Falco. Wie ist der hier auf der Playlist gelandet, Antonia?
Also ich bin großer Falco-Fan. Das kommt tatsächlich durch meinen Vater. Ich fand am Anfang, als ich ganz jung war, Falco ganz fürchterlich. Es war aber eher so eine Reaktion, dass ich das ganz komisch und interessant fand. Und ich glaube, jeder kennt das so als Kind, wenn man eigentlich mal so schauen möchte, aber erstmal so sagt, so nein, das finde ich ganz doof. Oder auch der Klassiker, wenn man als Teenie gefragt wurde, ob man Justin Bieber mag, hat man mal gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Aber eigentlich hat man sich das schon heimlich angeguckt. Und so ein bisschen ging es mir auch mit Falco. Aber ich finde es auch hauptsächlich interessant, weil ich in der ganzen deutschen Musiklandschaft und auch in den Charts jetzt wieder sehr viel sehe, was mich eben sehr an Falco erinnert. Sowohl von der Bildsprache als auch von der Musik. Die Österreicher haben ja auch gerade einen großen Moment. Also ich habe das Gefühl, österreichische Popkultur ist gerade richtig, richtig cool. Und auch diese, wenn man es so sagen will, Scheißegal-Haltung von Falco findet sich absolut wieder, gerade bei den jungen Männern.
Ja, die findet sich gerade bei den jungen Männern wieder. Ist das gut oder schlecht?
Also ich glaube, als Mann sollte einem nicht so viel egal sein wie als Frau. Die könnten sich schon ab und zu mit ein paar Sachen auseinandersetzen, denn denen geht es oft gar nicht so schlecht, wie man denkt. Das finde ich ja auch das Interessante an Falco. Das war ja an sich eine Kunstfigur, Falco. Und man hat eben das Gefühl, das verschwimmt irgendwie im Laufe seiner Karriere. Und ich habe auch das Gefühl, dass gerade männliche Rapper oder Singer-Songwriter solche überspitzten Charaktere erschaffen, aber vielleicht manchmal auch den Absprung nicht mehr schaffen oder realisieren, es gibt Ironie und es gibt Sachen einfach so sagen, weil man sie unter dem Deckmantel der Ironie gerne sagen möchte.
Ja, Kunstfigur finde ich ein spannendes Stichwort. Wie wird eine popkulturelle Figur denn überhaupt langfristig stilprägend? Weil ich meine, der Song, den wir gleich hören, der ist aus dem Jahr 1981 und wir sprechen immer noch darüber, über den Song, darüber, wie Falco aussieht, wie er sich verhalten hat. Wie schafft man so eine Langfristigkeit?
Ich glaube, Falco steht natürlich in irgendeiner Art für den Österreicher oder die Österreicherin. Also es ist einfach sehr überzeichnet. Ich glaube, dass so eine Überzeichnung grundsätzlich klug ist, wenn man schon grundsätzlich einen interessanten Stil hat. Also wenn man sich ein bisschen länger damit beschäftigt, wie er diese Kunstfigur entwickelt hat, wird es ja auch immer ausgefeilter. Und ich glaube, aber es muss eine Basis geben, die tatsächlich authentisch ist. Das ist ein viel benutztes Wort. Aber tatsächlich, meine Generation ist sehr affin für diese ganzen Industry Plans, sagt man ja. Also quasi Pflanzen oder KünstlerInnen, die von der Industrie aufgebaut und geschrieben werden. Und die funktionieren oft nicht so gut. Und ich glaube, Falco und auch andere stilprägende Figuren haben eine Essenz in sich, die wahr ist. Das ist bei Falco ja tatsächlich auch eine Essenz, die unbequem ist, die manchmal auch schwierig ist, die auch unsympathisch ist. Mich erinnert es sofort an American Psycho, den Film, der wurde ja als eine Karikatur auf diese Börsenmakler geschrieben. Und jetzt ist es bis heute der stilprägendste Film für Börsenmakler, die sich wirklich genauso verhalten. Und wenn man Falconet interpretieren möchte, dann kann man das bei ihm vielleicht auch so sehen. Und ich glaube, dass die Essenz da sein muss. Bei einer Taylor Swift ist es dann vielleicht eher was sehr, sehr Positives. Und bei einem Falco ist es dann eher etwas Polarisierendes. Aber es muss echt sein.
Neben Taylor Swift kommt dir noch jemand anders Zeitgenössisches in den Sinn, der auch so eine langfristige Wirkkraft als Kunstfigur entfaltet und entfalten könnte in der Zukunft?
Also entfaltet hat für mich persönlich ist es schon auch Lana Del Rey, weil sie eben diesen ganz speziellen Stil hat, um den sich so eine ganze nischige Popkultur drumherum gebildet hat. Die ist ja aber auch nicht so unglaublich kommerziell erfolgreich wie jetzt Beyoncé oder so. Ich kann mir vorstellen, dass wir noch lange etwas von Doechii haben werden, auch aufgrund der Mode. Also jeder Auftritt von ihr ist irgendwie perfekt. Die hat eine unglaubliche Range in den Outfits, die benutzt, was ich schon ewig gepredigt habe, die benutzt ganz, ganz viele verschiedene, auch kleinere DesignerInnen, um sich selber zu branden und nutzt wiederum auch die gebrandeten Marken von diesen Nischendesignern wieder für sich selber. Und es ist so ein, ich glaube, es ist so ein ganzes Ökosystem um so einen erfolgreichen Künstler, Künstlerin rum. Und ich kann mir vorstellen, dass Doechii das schafft.
Und der Song Ganz Wien, der handelt ja so von der harten Drogenszene in Wien eben, in der österreichischen Hauptstadt. Und du hast ein ganz interessantes Reel gemacht zu Drogenkonsum bzw. Alkoholverzicht der Generation Z, also Gen Z. Wie korreliert das für dich?
Ich finde es sehr interessant. Also das hat tatsächlich viel Anklang gefunden. Da sagte ich, dass 49% der Generation Z, die tatsächlich Alkohol trinken dürften, keinen Alkohol mehr trinken. Und auf Instagram waren da viele aus der Millennial-Generation, die mir dazu gestimmt hatten oder auch ihre Beobachtungen geteilt haben. Und unter meinem TikTok-Video war der meistkommentierte Kommentar: Aber alle nehmen doch jetzt Drogen. Und es war lustigerweise auf Instagram überhaupt nicht im Diskurs so richtig drin, aber auf TikTok, dadurch, dass auch durch so Künstler wie Chiago oder Ikimel dieser Drogenkonsum immer schon auch heftig propagiert wird und auch ganz klar angesprochen und ausgesprochen wird, ist es, glaube ich, da sehr auf dem Schirm von den Leuten. Es ist immer natürlich wahnsinnig schwierig mit konkreten Zahlen. Aber ich finde, in der Kunst wird mit den Drogen wirklich sehr, sehr ähnlich gespielt wie bei Falco. Teilweise ist es noch viel klarer. Also dann ist es auch nicht mehr Skifahren, sondern dann ist es wirklich Ballern und ich lege eine Line auf seinem Hinterteil und solche Geschichten. Aber von dem Mechanismus, etwas so anzusprechen, wo alle dann sagen so, hat er oder sie jetzt nicht gesagt, ist es super, super, super ähnlich. Und ich habe ja persönlich so die Theorie, dass die Generation Z weniger Alkohol trinkt, weil sie Angst vorm Kontrollverlust hat, weil die vielleicht durch auch Corona, leidiges Thema, teilweise nicht so sicher sozialisiert sind, würde ich mal sagen. Andererseits gibt es eben diesen Flucht- Drang, auch durch die jetzige Weltlage, da völlig auszusteigen. Und das wäre so meine Theorie, warum Drogenkonsum jetzt auch, also ich glaube wirklich auch merklich ansteigt. Also die Berliner Clubs etc. melden ja auch, dass die viel mehr Drogenkonsum sehen. Ich glaube, dass Alkohol da nicht radikal genug ist, um sich wirklich so sehr aus dem Leben zu scheppern, dass man jetzt vergisst, dass Donald Trump zum Beispiel existiert.
Ja, wir hören jetzt in die 80er-Jahre-Vorlage sozusagen rein. Falco mit Ganz Wien.
Yeah.
Falco mit Ganz Wien, 1981 zunächst veröffentlicht auf seinem Album Psychoterror und zwar mit seiner Band Dradi Wabal, dann 1982 noch einmal herausgebracht auf seinem Solo-Debüt Einzelhaft. Damals war der Song übrigens zensiert im Rundfunk. Hier sind wir nach wie vor beim Nachtclub Überpop mit Biggie Pop am Mikro. Mode und Popkultur ist das Thema und zu Gast nach wie vor Antonia Valentina Herbort. Und wir hören gleich einen weiteren Song, den du mitgebracht hast. Wir bleiben in den 80ern. Gloria Gaynor, I Am What I Am, eine wahre Hymne, ursprünglich aus dem Musical Ein Käfig voller Narren, 1983 veröffentlicht. Was repräsentiert dieser Song für dich, auch in Bezug auf Mode?
Also für mich ist das ein Song, bei dem ich nicht unemotional bleiben kann. Ich glaube, es gibt Leute, die sagen würden, das ist kitschig. Ich finde den aber gerade wegen seiner Kitschigkeit so schön. Und für mich ist es einfach eine Hymne für eigentlich jeden Menschen, aber natürlich auch queeres Leben und jeden, der in irgendeiner Form aus der Box rausfällt. Und ich finde besonders interessant ist dieser Aspekt, dass sie sagt, ich brauche keinen Praise, also ich muss nicht bejubelt werden. Ich möchte aber auch nicht, dass ihr mich fertig macht. Und ich finde, dass das heutzutage gerade in der Popkultur, wenn interessante Menschen auf irgendeine Art herausgestellt werden, dann gibt es immer diese Leute, die sagen, sollen wir den jetzt besonders toll finden, nur weil ein Mann mit einem Mann zusammen ist? Oder sollen wir die jetzt besonders toll finden, weil die bunte Haare hat und alles anders macht? Und ich finde das immer so einen gemeinen Reflex, wenn einfach Menschen, die was anders machen und dadurch vielleicht auch Erfolg haben, um Gottes Willen, dann unterstellt wird, dass die das machen, um gelobt zu werden. Und ich glaube, jeder, der in irgendeiner Art aus der Reihe fällt, weiß, dass man nicht anders kann. Also ich bin so ein Mensch, ich rede zum Beispiel gerne, das merkt man, deswegen bin ich auch vielleicht hier eingeladen. Aber ich hatte da eine ganz, ganz, ganz schwere Zeit mit und Leute haben es mir sehr, sehr schwierig gemacht. Zum Beispiel habe ich in der Schule teilweise meine Wörter gezählt, die ich am Tag gesagt habe, um nicht negativ aufzufallen. Und wenn jetzt Leute sagen, ja, die redet ja den ganzen Tag und die findet sich so toll, dann sage ich, ich bin froh, dass ich jetzt ein Thema habe, über das ich mit Substanz und Wissen reden kann. Aber ich möchte eigentlich nur ich selber sein und ich möchte eigentlich nur im Rahmen, solange man jemand anderes auch mal aussprechen lässt, das sagen, was ich bin, und das verkörpert für mich so dieses I am what I am, und egal, was es denn jetzt ist, die Liebe oder einfach das Lebenskonzept von Menschen, die Sachen anders machen, einfach da zu lassen, ohne Applaus, aber auch ohne Häme und Spott, finde ich einen wahnsinnig interessanten und wichtigen Aspekt. Und auch, dass sie sagt, es gibt nur ein Leben und man muss es jetzt einfach machen. Es wird wahrscheinlich auch vorne in meinem Buch drinstehen, dieses Zitat: There's one life and there's no return, no deposit. One life, so it's time to open up your closet. Ist natürlich auch auf queeres Leben mit dem Coming out of the closet, also sich outen, verbunden. Aber ich finde das so eine schöne Doppeldeutigkeit auch mit dem Thema Mode zusammen. Deswegen habe ich das gewählt. Und ich glaube, dass jeder sich so frei ausdrücken sollte, wie man möchte, ohne Angst vor irgendwas. Ja, es liegt mir sehr am Herzen.
Also sich den Raum nehmen, aber anderen den Raum auch geben und das auch nicht immer kommentieren müssen. Du hast dein Buch nochmal angesprochen. Fashion Undressed wird das heißen. Es erscheint im Oktober. Müssen wir uns also noch ein bisschen gedulden. Lass uns gerne kurz nochmal über queere Mode reden. 80er Jahre. Warum war die so stilprägend und was sehen wir davon heute noch und immer wieder?
Also wenn man sich länger damit beschäftigt, dann merkt man eigentlich, dass jeder Trend der 80er Jahre auf queeres Leben zurückgeht. Und das ist bis heute auch bei ganz, ganz vielen anderen Trends so. Wenn man jetzt denkt, Boy George oder Prince oder auch Madonna, auch sehr, sehr viel Madonna, die hat es ja auch sehr wertschätzend gemacht und sich sehr wertschätzend an queerem Leben bedient. Aber es ist wirklich extrem, wenn man zum Beispiel ihren berühmten ikonischen BH nimmt etc. Jeder einzelne Trend, der damals so groß war, kommt eigentlich aus der queeren Community, und sehr, sehr viele andere Trends bis heute kommen auch daher, und das wissen einfach viele Menschen gar nicht und das wird auch einfach nicht so oft gesagt. Und wenn, das ist halt sehr gemein, weil wenn es einen Hype hat oder wenn die Masse es trägt, dann wird es total abgefeiert, ohne dass es erwähnt wird, und wenn die Menschen das komisch finden oder seltsam, dann ist es auf einmal total seltsam und das, was die queeren Leute machen, um aufzufallen oder um seltsam zu sein. Und das stößt mir immer sehr auf. Entweder man sagt, wie es ist, oder man redet nicht drüber. Aber sich immer nur das Coole, vermeintlich Coole, ich finde es dann immer eher das Langweiligere. Aber gut, rauszupicken und dann anzuziehen und bei den verrückten Sachen dann mit dem Finger drauf zu zeigen, ist sehr schlechter Stil, meiner Meinung nach.
Ja, das ist ja auch tatsächlich ganz interessant. Was wird überhaupt gepickt für den Mainstream oder vielleicht auch für die Subkultur an Mode, an Trends? Da würde ich gerne noch mal kurz mit dir sprechen über das Thema Revival. Also wie das überhaupt funktioniert. Warum gibt es Revivals? In welchen Zyklen laufen die ab? Und wird dann da auch eigentlich nicht doch immer irgendwie was Neues hinzugefügt?
Also wenn man sich länger mit dem Thema beschäftigt, fällt einem relativ schnell auf, dass jedes Revival an einem ähnlichen Moment stattfindet. Also wir sind ja inzwischen so weit im Trendzyklus, dass man tatsächlich das Revival des Revivals des Revivals hat. Auch schon in den 80er Jahren wurden zum Beispiel die 60er repliziert. Dann hat man total 60er Jahre geschnittene Kleider mit 80er Jahre Mustern zum Beispiel. Wenn man da einmal anfängt, das zu sehen, kann man das überhaupt nicht mehr sehen, weil ja heutzutage oft immer gemeckert wird. Es wird immer nur noch das Alte wieder aufgelebt und es gibt keine neuen Ideen. Das ist übrigens schon seit über 100 Jahren so, dass man sich immer wieder nach hinten orientiert. Die Frage ist natürlich, wann man sich zu was orientiert. Und da kann man auf jeden Fall Muster ablesen. Beispielsweise, wenn wir jetzt über die 80er sprechen, ging da ja auch eine gewisse gesellschaftliche Unsicherheit und ein gewisses Gefühl einher, warum die Menschen sich so ausgedrückt haben. Und das kann man auch heute wieder sehen, in gesellschaftlich unsicheren Zeiten, wie die Menschen sich verhalten. Und tatsächlich, wenn man richtig klug ist und damit meinetwegen auch noch Geld verdienen möchte, kann man gewisse Trends auf jeden Fall schon vorhersagen. Ganz einfaches Beispiel wäre zum Beispiel, dass nach Corona wahnsinnig farbige Kleidung und eher schickere Kleidung wieder in Mode war, weil wir alle so lange nichts Spannendes anziehen konnten, mussten oder durften. Und das kann man natürlich ewig noch weiter besprechen. Aber man kann tatsächlich so auch die Zukunft voraussagen, bis zu einem gewissen Punkt. Denn es kommt ja immer wieder was Neues dazu. Oder es wird eben auch in einen anderen Kontext gesetzt. Also jetzt denken wir über Lana Del Rey. Nach 2014 gab es einen Amerika-Hype. Da war es politisch noch ganz anders. Da stand Amerika für Freiheit, für auch eine gewisse Offenheit. Und jetzt ist dasselbe Symbol, nämlich eine Amerika-Flagge auf dem T-Shirt, ein ganz anderes Statement und muss deswegen auch anders bewertet werden. Und hat ein Revival aus einem anderen Grund, ja.
Ja, da sind wir auch schon wieder am Anfang der Sendung angelangt. Ein schöner Bogen. Ich habe das Gefühl, wir konnten überall so ein bisschen reinschnuppern. Schaut euch auf jeden Fall die Kanäle von Antonia an. Da gibt es halt regelmäßigen Input. Ich finde das wahnsinnig spannend. Die Sendung neigt sich dem Ende. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, Antonia, dass du da warst. Großes Merci.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, mal länger als eine Minute sprechen zu dürfen.
Und ich bedanke mich auch bei Franziska Diekmann in der Technik. Biggie Pop sagt Ahoi und Tschüss. Und zwar mit Gloria Gaynor. I am what I am.
I am what I am. I am my own special creation. So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am.